25,000 people.
And now in season 17.
Presented by Exxon. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 19. Gast in Season 17 ist Gerald Zmoeck, seit 2008 der CEO von Finanzombudsteam und jetzt bei mir im Studio. Lieber Gerald, servus und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Ja, man kennt dich, aber ich möchte ein bisschen herleiten, Karriere und Werdegang, wie man zum Finanzombudsmann, zum Finanzombudsteam CEO wird. Da war eine Bankenkarriere davor. Erzähl mal kurz bitte.
Ich habe kurz nach meinem Studium, erster Werdegang war damals die Kreditanstalt, da habe ich braves Risikomanagement gelernt.
Das heißt, braves Risiko, das war das als Fach, gell?
Richtig, ja, weil wir gelernt haben, worauf man achten muss, wenn dem Unternehmer ein Kredit gegeben wird. Das heißt, die Kundenbetreuer haben das damals noch in das Risikomanagement geschickt und wir haben das dann im Vier-Augen-Prinzip bearbeitet. So habe ich eigentlich das Kundengeschäft kennengelernt. Ich habe nur relativ bald dann gemerkt, mit den Kunden nicht zu sprechen, sondern nur mit den Kundenbetreuern, ist nicht meines. Deswegen habe ich dann relativ bald einmal gewechselt, habe dann weitere Stationen gehabt in der Volksbank. Damals noch auch ein sehr prägendes Erlebnis, weil es damals noch Bereichsleiter gegeben haben, die wirklich fachlich sehr gut waren. Also der Dr. Hellwig und der Dr. Kaschnick haben mich sicher geprägt für mein ganzes Leben lang, weil sie mir gelernt haben, wie man Unternehmen beurteilt mit Hausverstand und weniger mit Bilanzziffern, so wie es das halt auf der Uni lernst. Habe dann in weiterer Folge in die Raiffeisen Zentralbank gewechselt, bin dann ins Immobiliengeschäft gegangen, in die Hypo Tirol und die letzte Station war dann die Bank Austria, das Treasury, also das ganz das Böse, wo man halt mit Währungen und mit Zinsen zockt, ja, und den Unternehmen das Gefühl gibt, dass sie gewinnen können, und habe dort gelernt, am Schluss gewinnt immer nur die Bank. Also das ist nicht nur so ein Spruch, sondern das ist tatsächlich so. Und habe mich dann entschlossen, das ist eigentlich schon früher gereift, weil ich gemerkt habe in einer Bank, ich bin sehr gut in dem, was ich tue und unheimlich beliebt bei meinen Kunden und Unternehmen. Allerdings, wenn es dann um Interessenskonflikte geht, war ich immer auf der Seite der Unternehmen und das kommt halt in einer Bank nicht sehr gut an, weil auch wenn es immer heißt, man geht partnerschaftlich mit den Unternehmen um, in dem Moment, wo es Probleme gibt, wird das Partnerschaftliche sehr schnell ein einseitiges Interessensthema. Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verstehen und zu lernen, aber wie ich es dann verstanden habe, habe ich gewusst, okay, ich kann sehr gut mit Unternehmen umgehen, ich kann deren Bedürfnisse sehr gut lesen, nur die Institution als solches, mit denen ich in Kontakt trete, mit ihnen ist die falsche, und habe mich dann entschlossen, eben mich selbstständig zu machen.
Und das war im Jahr 2008, glaube ich, oder?
Genau, kurz vor der...
Kurz vor Lehman, okay.
Das muss man immer hervorheben. Also genau. Für mich war es damals wirklich eine bewusste Entscheidung, mich selbstständig zu machen, weil nach Lehman sind ja sehr viele Führungskräfte in die Selbstständigkeit gewechselt. Das war für mich eher der Zwang, das zu tun. Bei mir war es wirklich eine freiwillige Entscheidung zu sagen, okay, ich habe da jetzt 5 Unternehmer, die schenken mir das Vertrauen, mit dem kann ich auch leben. Habe das damals gemeinsam mit einem Partner begonnen und die Idee war ganz eine andere, wo es dann hingewandert ist,
das durch die Lehman-Krise. Das war zunächst Finanzbuddha, glaube ich.
Genau, ne? Richtig. Ja. War großartiger Name, ja. Also den Marketing-Menschen könnte ich bis heute verfluchen, aber wir wollten halt was Kreatives haben, ja.
Und das heißt, es ist über Jahre höchstwahrscheinlich die Idee gewachsen in dir, in deinem Bankjob vielleicht die Seiten zu wechseln.
Ich habe sehr lange gebraucht, um zu realisieren, wieso ich mich eigentlich sehr unwohl fühle in einer Bank. Ja, habe das einerseits auf die Führungskräfte, wenn man als Junger natürlich dann Reibungsverluste hat, sagt man, man kann mit dem Führungsstil nicht mit, aber am Schluss war es einfach, dass ich festgestellt habe, dass das Bankensystem als solches vollkommen ineffizientes ist. Ja, und ich hätte das auch schon, wenn ich in Volkswirtschaft besser aufgepasst hätte und den einen oder anderen Liberalen wie Ludwig von Mises gelesen hätte, hätte das auch fachlich fundierter machen können, weil irgendwann habe ich dann tatsächlich begriffen, dass Geldmengenwachstum halt, und da sind die Banken halt dahinter, für Volkswirtschaft nicht sehr gut ist, beziehungsweise halt immer Einkommens- und Umverteilungs verursachend ist, ja. Und das merkt man dann natürlich auch bei den Kunden. Ja. Insofern, wenn du mich heute fragst, hat das Bankensystem und das Universalbankensystem in Österreich eine Daseinsberechtigung, sage ich klipp und klar nein. Ja. Weil um Geld zu verteilen in die Wirtschaft, brauche ich keine Bank. Ich bräuchte auch im Übrigen die Politik nicht, aber da könnte man einen eigenen Podcast dann drüber machen.
Ich glaube, da wäre ich auch ein guter Gesprächspartner für den zweiten Satz dazu, jetzt für den Nachsatz. Ja, 2008, wenn man da gründet, dann hat es ja wirklich markantest eingeschlagen, ausgehend von Amerika in unsere Finanzbranche und auch in unser aller Leben. Wie war das jetzt für eine Neugründung? Es müsste eigentlich ein Boost für dein Geschäft gewesen sein, obwohl man dich ja noch gar nicht kannt haben wird als Startup,
nehme ich an, oder? Wir haben damals mit 5 Unternehmen Fixverträge begonnen. Ja, ja. Ich habe mir das vorher alles brav unterschreiben lassen. Habe natürlich geglaubt, ich bin jetzt der Gründer des Jahres und ich weiß, wie Unternehmertum geht. Musste dann relativ schnell feststellen, dass es doch sehr viele Dinge gibt, die man nur lernen muss. Ja, und am Schluss war es so, unsere ursprüngliche Idee war, Transparenz in Derivatgeschäfte hineinzubringen, schon sehr lange her. Durch die Finanzkrise hat sich das Ganze dann im Wesentlichen gewandelt, dass wir gesagt haben, okay, wir erklären euch jetzt, wie ist der Fluss zustande gekommen, liebe Unternehmer, und wir helfen euch, wie ihr den Verlust zwischen Bank und euch aufteilen könnt. Womit wir uns nicht wirklich sehr viel Freunde in der Bankenlandschaft gemacht haben. Und heute kann ich lachen darüber, aber von 2008 bis 2013 war das eine sehr intensive Zeit, weil wir schlussendlich uns mit einem der wichtigsten Wirtschaftssektoren, ja, nämlich den österreichischen Banken, nachweislich angelegt haben und denen sehr viel Geld gekostet haben. Und da hat es auch durchaus in unsere Richtung dann immer wieder natürlich entsprechende rechtliche Maßnahmen gegeben. Und damals hatte ich noch nicht diese Erfahrung. Und damals war auch die Stellung und das Image der Banken noch so, wenn man gesagt hat, die Bank ist was Böses oder die Bank achtet nur auf ihre eigenen Interessen, das war damals nicht vorstellbar für gewisse Unternehmer. Heute weiß jeder Unternehmer, wenn er in eine Bank geht, aufpassen, ja, meine 15 Seiten Kreditvertrag unterschreibe ich nicht so schnell, ja, also ich brauche es ganz dringend. Das war damals noch nicht so und von daher haben wir die Entwicklung aber sehr gut antizipiert und das hilft mir natürlich bis heute.
Man nennt dich ja hin und wieder Bankenbasher. Du hast ja sehr einiges gesagt. Wie geht's da damit? Jetzt lacht er.
Ja, genau. Bankenbasher. Schlussendlich schauen wir, dass unsere Unternehmer, die uns mandatieren, sichergestellt ist, dass die auf Augenhöhe mit den Banken verhandeln. Wir sind nie so, dass wir von Anfang an radikal wo an einer Sache herangehen, sondern wir geben der Bank immer die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt unser Standpunkt, das ist ihr Standpunkt, verhandeln wir es auf Augenhöhe, verursachungsgerecht. Wenn wir allerdings merken, dass die Bank halt sagt, okay, ich bin jetzt der Stärkere und ich habe eine Bilanzsumme von so und so viel und ich kann mir einen Anwalt leisten über 200.000 Euro, dann ist es auch so, dass wir zum Mittel greifen, wo ihnen das dann wiederum wehtut, einfach um sicherzustellen, dass man auch auf Augenhöhe verhandelt. Und da haben wir jetzt gerade momentan mehr zu tun, ja, weil halt sehr viele Banken es schon so sehen, okay, ich habe einen Kreditvertrag unterschrieben, ja, der hat eine Laufzeit von X. Ich nehme zwar zur Kenntnis, dass sie das Wirtschaftswachstum verlangsamt hat, aber der logische Schluss, gut, wenn sie das verlangsamt hat, und das war damals der Parameter für die Rückzahlung von dem Kredit, das passe ich jetzt an, ist einerseits durch die FMA stark reglementiert, aber auch andererseits sehr oft durch den Willen der Entscheidungsträger.
Dann mache ich mal eine Zwischenfrage, süßes oder salziges, Mannerschnitten oder Soletti, was darf ich da anbieten?
Soletti.
Soletti. An dich in der klassischen Händlersprache. Da geht es ja. Die meisten können mit an dich nichts anfangen, aber du hast ja dann doch lange Jahre in einer Bank gearbeitet. Ich stehe dazu, ich bin ein bisschen der Banking-Verteidiger jetzt in dem Ganzen, aber natürlich
muss man musst überall du zwangsläufig sein. Ja.
Muss ich? Also, nein.
Ja. Ich muss ja immer so lachen, ja, weil zu mir hat einmal der Pressesprecher der Bank Austria gesagt, vom Saulus zum Paulus. Ja. Und hat natürlich so wie immer, wenn du in der Sache Diskussionen führst, versucht, das Ganze auf ein emotionales Thema zu heben und zu sagen, ja, der kommt ja von der Bank und der will uns jetzt nur ans Auswischen und deswegen glaubt sie ihm das alles nicht. Haben sie sehr gut gemacht. Ja. Am Ende ist es aber trotzdem mir eigentlich immer um die Sache gegangen. Ich habe das nur irgendwann umgedreht und habe gesagt, schaut, wenn Sie mit der Bank so nicht streiten wollen, ja, und sie haben Angst, dann nehmen sie mich einfach als Blitzableiter, sagen, ich bin der Böse, das war meine Idee, ja, und sie können hinten auch eh wieder mit der Bank ganz normal weiterarbeiten, ja. Das hat sehr vielen Unternehmern wirklich geholfen, und wenn ich auf was stolz bin, ist, dass ich schon sagen kann, seit ich selbstständig bin, gibt's mit Sicherheit heute wahrscheinlich zwischen 500 und 750 KMUs nach wie vor, die vielleicht sonst ein anderes Schicksal erlitten hätten.
Du hast jetzt KMUs angesprochen, das ist auch eure Zielgruppe, nehme ich an, oder?
Richtig, ja.
KMU, Backbone der österreichischen Wirtschaft, die haben es sowieso nicht leicht.
Jetzt noch mehr.
Politik und so weiter, alles Mögliche, die Steuerlast müssen wir tragen. Ich bin auch ein kleiner Unternehmer und es tut schon weh, wenn man sieht, wer sonst alle gefördert wird und wer eben nicht, nämlich wir KMU.
Ja, wobei die Steuerlast, wenn es um die Körperschaftssteuer geht, muss ich momentan ein bisschen lachen, weil ich kenne nicht allzu viele Unternehmen, die, also wir haben jetzt nur die Jahresabschlüsse 2023 von 1400 KMUs gemacht, aber da haben 70% Verluste erlitten. Und bekannterweise zahle ich nur dann Körperschaftssteuer, wenn ich Gewinne mache. Also das ist, glaube ich, momentan das geringere Problem von Unternehmen.
Ja, es gibt viele Probleme. Man kann sich ja schwer trennen von seinem Lebenswerk und dann macht man es halt manchmal zu spät, nehme ich an. Ne?
Das Thema starke Unternehmerpersönlichkeiten und die alten weisen Männer begleitet uns natürlich im Beratungsgeschäft. Ja. Ich möchte bewusst jetzt keine bekannten Namen nennen, aber ich denke schon, dass der eine oder andere in der Öffentlichkeit stehende Unternehmer wahrscheinlich vor 20 Jahren das anders gehandhabt hätte, ja, und jetzt einfach in der Schiene drinnen sagt, okay, jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben Geld verloren, das möchte ich anders geregelt haben, ob das so gut ist für ihn und für die Betroffenen, sei einmal dahingestellt.
Jetzt hast du ja tiefe Zusammenarbeit mit den KMU, kannst du schon mal vorkommen, dass die doch sagen, Herr Gerald, mach doch mal einen Interims-CFO oder sonst irgendetwas, wir brauchen dich jetzt länger?
Wir arbeiten mit sehr vielen Unternehmen auf Dealansatz, wir arbeiten aber auch mit vielen Unternehmen schon seit 10 Jahren oder länger zusammen. Das, was wir nicht mehr machen, ist, dass wir selber in die Geschäftsführung gehen oder uns bestellen lassen, weil sie das einfach vom Honorar her nicht rechnet.
Und du hast auch zu viele Kunden, nehme ich an. Wie groß ist dein Team?
Wir haben in Summe 15 Leute. Ja. Davon sind viele unter Werkvertrag und viele direkt angestellt, wechselt aber sehr stark. Warum immer nur ich vom Namen her nach außen, ist historisch bedingt, weil damals, wie wir begonnen haben, dieses Thema Derivate, aufgrund der persönlichen Angriffe, die da gekommen sind, hat es dann geheißen, okay, einer muss sich vorne hinstellen und da war ich halt derjenige, der aufgezeigt hat, viel Feind für ihr.
Einer holt sich die Watschen halt immer, genau. Aber wie gesagt, man muss es aushalten, genau, das verstehe ich gut. Du bist auch immer wieder im TV zu sehen, zu speziellen Themen, manchmal lese ich auch und ich habe es jetzt im Vorgespräch nicht rausgehört, ich fragte trotzdem, dass du FPÖ-Berater bist.
Ich bin nicht FPÖ-Berater.
Wie kommt es dazu?
Ich weiß nicht, woher das stammt. Ja. Schlussendlich ist es so, dass wenn wir Themen sehen, wenn es um Ungleichgewichte bei Klein- und Mittelbetrieben geht, die sich auswirken, dann informieren wir alle Parteien. Überraschenderweise ist es aber so, wenn wir jetzt beispielsweise bei der Wien Energie die SPÖ darauf hinweisen und sagen,
so freuen, ja.
Okay, möglicherweise schaut euch das an mit die Over-the-Counter und schaut euch an, auch wenn das nicht im herkömmlichen Sinn Spekulation ist, wie ändert man das? Wird die SPÖ jetzt nicht sagen, bitte setzt sie daher und wir diskutieren das auf Augenhöhe, das ist dann eher ein Thema für die Opposition. Unsere Informationen werden sehr wohl genommen. Wir haben jetzt erst vor kurzem bei Palmas, wo wir diese Überbrückungskredite angesprochen haben, haben die NEOS dann daraus eine parlamentarische Anfrage gemacht. Ich persönlich bin genauso glücklich, ins nahe Verhältnis der NEOS geschoben zu werden wie der FPÖ, weil ich sehe mir sehr unpolitischen Menschen, ich unterscheide, was ist richtig, was ist falsch, was ist eine Lösung. Ja, und dort bin ich dann. Wenn zufälligerweise die FPÖ die richtige Lösung anbietet, dann bin ich hier genauso mit dabei. Was man schon sagen muss, im Kapitalmarkt und wenn es um Bankenfragen geht, ist jetzt auch wenig überraschend, dass man bei der ÖVP wahrscheinlich weniger Unterstützung findet, als wie beispielsweise bei der FPÖ, ja, oder bei der, und auch im Übrigen genauso, bei der SPÖ, also bei der Wiener SPÖ jemanden zu finden, der sagt, okay, jetzt diskutieren wir mal über Bankenfinanzierungen von KMUs, ist relativ schwierig, wenn man weiß, wie die Stadt Wien finanziert ist.
Jetzt berätst du ja KMUs auch in ihrer Koordination und in ihrer Verhandlungstaktik mit Banken, wenn was nicht so gut gelaufen ist. Wie siehst du jetzt einer, der so tief drinnen ist, Diskussionen über Bankensteuer? Zahlen würden es ja zum Teil wieder die Kunden.
Ich habe die Diskussion mit der Bankenabgabe sehr unglücklich empfunden, weil ich da der Meinung bin, dass das nichts ist, womit man am Mehrwert schafft für den österreichischen Staat. Ich hätte die Diskussion ganz anders geführt, nämlich wie passiert die Ressourcenallokation? Das heißt, wie werden die Gelder verteilt? Man muss wissen, wir haben in Österreich das einzige Kreditwachstum war im Immobilienbereich die letzten 5 Jahre. Das heißt, hier eine Diskussion zu führen, wie können die Banken angereizt werden, ja, nicht gezwungen, sondern wie kann man ihnen einen Anreiz geben, dass sie Kredite wieder an Klein- und Mittelbetriebe geben, dass das, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt, ja. Hätte ich als weitaus zielführender gefunden. Ich habe das auch durchaus den einen oder anderen Politiker mitgeteilt. Aber da ist man zu populistisch unterwegs. Und ganz simpel gesprochen, selbst wenn jetzt eine Bankenabgabe kommt, wissen wir, am Schluss zahlen es wir.
Ja, definitiv sehe ich auch so. Du bist mir auch aufgefallen als jemand, der zuletzt pro KTM in einem Artikel, ja, ich fand ja das gut, ich gebe es zu, nicht aufgrund meines Jobs, sondern durchaus aufgrund meiner Polung bin ich auf der Seite der Unternehmer sehr gerne, sind eh viel zu wenige in diesem nicht so liberalen Land. Aber was war so deine Argumentationslinie pro KTM, auch Management? Natürlich wurden Fehler gemacht, aber
ausschlaggebend war, und ich kann das auch hier namentlich sagen, weil ich habe es mir persönlich gesagt, das YouTube-Video vom Dr. Dobusch, seines Zeichens wissenschaftlicher Leiter vom Momentum-Institut, das war recht interessant, weil Herr Dobusch und ich ja bei der Signa-Analyse durchaus auf einer Linie waren, weil es da um die Ineffizienzen gegangen ist. Und ich habe das Video mir dann angeschaut und man dachte, okay, für einen Uni-Professor sehr mutig, ja, weil er sagt zwar alle Informationen, aber neutral ist es nicht. Und wie ich dann gemerkt habe, dass diese Informationen wiederum in den Leitmedien Eingang finden, ohne irgendeinen Abgleich. Also für mich war es absolut erschreckend, wie die Dame im Zentrum, Gott sei Dank gibt es diese Diskussionssendung nicht mehr, gefragt hat, nee, aber was ist jetzt mit die 2,4 Millionen Euro Insolvenzentgeltfonds, ohne dazu zu sagen, dass 15 Millionen Euro an Körperschaftssteuer bezahlt worden sind von der KTM in den letzten 5 Jahren, dann ist mir das zu unausgeglichen. Und das, was für mich viel erschreckender war, dass der Herr Wirtschaftsminister Kocher, ja, offensichtlich seine gesamte PR-Arbeit darauf ausgerichtet hat, dass er enttäuscht war, dass durch den Konkurs von der KTM seine Arbeitslosenquote jetzt nicht mehr dort ist, wo er sie gern hätte. Und das ist einfach zu wenig gewesen. Da hat es ein massives Ungleichgewicht gegeben und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, da ein bisschen gegenzusteuern. Ich bin aber eh nicht sonderlich gut durchgekommen, ja, insbesondere bei ORF und Ö1, ja. Da kommt man eher durch, wenn man dann sagt, okay, das und das Problem hat dieses Unternehmen verursacht, in dem Fall. Und mich und Herrn Bierer verbindet jetzt nicht wirklich eine Freundschaft, ja. Insofern habe ich mir da doppelt schwer getan, aber da hat einfach das Gegengewicht gefehlt und es gibt leider Gottes, wenn solche Dinge dann passieren, es ist ein Leitbetrieb, ja. Da muss man das auch ins richtige Licht rücken. Und das, was mir generell fehlt, ist, weil all die Insolvenzen, die da jetzt kommen, es ist immer dieselbe Leier. Man diskutiert über die Ursache und man diskutiert, wer ist schuld, aber nicht über Lösungen. Ja. Und das hilft natürlich der Politik, weil solange man nicht über die Lösungen diskutiert, bist du nicht bei der wahren Ursache. Und die wahre Ursache sind politische Fehlentscheidungen, die irgendwann 2008 begonnen haben mit einem Geldmengenwachstum, ja, mit einer EU-Politik, die seinesgleichen sucht, ja, und das wird sich auch nicht mehr in den Griff bekommen.
Ja, die Negativzinsen und so weiter und so fort, die haben uns dann die Gamma-Bombe auf der Gegenseite gebracht, irgendwie mit der Beschleunigung der Kosten natürlich, und jetzt stellt es uns alle auf, und ich weiß, was dich auch noch sehr aufregt, glaube ich, vermute ich zumindest, sind alle möglichen Arten von Covid-Hilfen und die Abrechnung und solche Sachen, oder?
Naja, die Covid-Hilfen sind für mich ein Beispiel, wie man wirklich eine Lose-Lose-Situation schaffen kann. Ja. Wir haben die Steuerzahler, die alle Mörder angefressen sind, insbesondere meine Wenigkeit, dass 15 Milliarden Euro hier rausgepulvert worden sind für Lockdown-Maßnahmen, wie man heute weiß, die in der Art und Weise nicht notwendig gewesen wären. Ja. Das Zweite ist, die Unternehmer, ein Großteil der Unternehmer, die wir kennen, die wir auf dem Tisch haben, haben maximal 70% von dem tatsächlichen Verlust über die gesamten Lockdown-Zeiten ersetzt bekommen. Im Gegenteil haben sie dann Kredite aufgenommen in Form von Überbrückungskrediten, die in der österreichischen Volkswirtschaft einmalig sind. Das heißt, das ist das erste Mal tatsächlich großvolumig über 5 Milliarden Euro an 24.000 Unternehmer oder Antragsteller vergeben worden für Verluste. Das heißt, man hat Kredite vergeben, ohne dass man gesagt hat, okay, was wird damit finanziert, damit das rückgeführt wird, also Investitionen oder sonstiges. Und dass das Ganze ja jetzt irgendwann einmal dazu führen muss, ja, sich anzuschauen, ob die Kredite nicht von Anfang an notleidend waren und ob die Richtlinien, die hier vom Finanzministerium vorgegeben worden sind und deren Umsetzung dann von der AWS tatsächlich den Mindeststandards der FMA entsprechen, das wird dem Staat nicht erspart bleiben, dass ich mir damit nicht viel Freunde mache, ist mir auch vollkommen klar, aber deswegen haben wir jetzt bei Palmers diese FMA-Anzeige gemacht, weil ich das einfach wissen will und wir werden auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen für Gutachten, die das entsprechend untermauern, weil es nach wie vor da draußen ungefähr 1000 Unternehmen gibt, die diese Kredite nicht zurückbezahlen können und die momentan ums Überleben kämpfen deswegen.
Vis-à-vis von dir sitzt ein kleiner Medien-KMU-Unternehmer 0,00 Hilfen bekommen in dieser Zeit, während dem manche größere Medien da Rekordergebnisse gehabt haben mit Kurzarbeitseffekten und so weiter und so fort. Lasse ich jetzt auch mal so stehen.
Können wir uns gerne anschauen. Also ich bin da immer für jede Diskussion bereit, ja, und ich gebe auch ganz offen zu, dass wahrscheinlich mein Blickwinkel hier natürlich durch die Unternehmen, die überraschenderweise nur zu uns kommen, weil sie zu wenig bekommen haben und jetzt Liquiditätsprobleme haben, sehr getrübt ist. Ja. Ich habe aber auch noch kein Unternehmen gefunden, das tatsächlich, wenn ich jetzt den ersten Lockdown-Zeitraum vom glaube ich März 2020 bis einschließlich Juni 2022 nehme und deren Verluste mir anschaue, ja, über diesen Zeitraum, tatsächlich das zur Gänze kompensiert bekommen hat. Ja. Und im Gegenteil, die Unternehmer selber, weil das, was ja passiert ist, zugegebenermaßen, war ja der Umsatzersatz. Ja. Und wenn die alle im Jänner 2021 geschlossen hätten, viele Gastronomen und viele Hotels,
haben das gemacht,
dann wäre es tatsächlich so gewesen, dass die mit einem Gewinn zu Hause gegangen sind. Den Fehler, den sie noch gemacht haben, war, ja, dass sie nachher weitergemacht haben, ja, und dann immer das im Kopf gehabt haben, stichtagsbezogen an den Tag 500.000 Euro im Konto, Wahnsinn, ja. Aber dann bis 22 es durchzudenken, was übrig geblieben ist, ja, ist auch was, wo man sehr viel Verdrängung hat. Insgesamt waren die ganzen Hilfen, die hier aufgesetzt worden sind, betriebswirtschaftlich eine einzige Katastrophe.
Ja, politisch ist in Deutschland und in Österreich sehr viel sehr unglücklich gelaufen mit wirtschaftsfeindlichen Regierungen, sage ich jetzt einmal.
Da ist das sehr würde viel jetzt voraussetzen, dass es jetzt so nicht mehr wäre und dass es nach den Lockdowns vorbei ist. Also ich nehme seit 2020 österreichische Politik und auch deutsche Politik als ein einziges Versagen war, wenn es um wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen geht. Weil die ganze Interventionsspirale, die da passiert ist, in Wahrheit in ein planwirtschaftliches System, hat sich ja bis heute nicht erholt. Ja. Und wenn mich ein Unternehmer gefragt hätte, glaubst du, dass einmal der Staat in der Art und Weise eingreifen kann, wie es jetzt passiert? Ja, ich hätte ihm nur ausgelacht. Ja. Aber ich war jetzt vor kurzem in Thailand, habe da mit ein paar alten Freunden gesprochen aus 2014, 2015 und habe sie gefragt, wie geht's denn mit euch mit dem Restaurant oder mit der Tauchschule oder was auch immer. Und die haben sich fürchterlich beschwert und haben gesagt, ja, weißt du, diese Vorschriften. Dann habe ich denen erklärt, was in Österreich los ist. Die haben nur mehr gelacht, ja. Die haben das nicht glauben können, ja. was sich hier abspielt, ja. Also dieses betreute Denken, ja, und diese Vorschriften, ja. Und jetzt sind wir zum Glück nur Unternehmensberater oder kleine, wo wir nur die Vorschriften sehen. Aber also ein Systemgastronom, ja. Ich könnte das nicht, ja. Also das, ich würde, glaube ich, durchdrehen, wenn es um diese Dinge geht. Ja. Ich bin froh, dass ich die alle nur bei Finanzierungen und bei Liquidität begleiten muss. Aber was da für Vorschriften sind, ist unvorstellbar. Ja. Ja.
Ich kenne viele Unternehmer, die wollen eigentlich auch gar nicht mehr. Und man braucht ja eigentlich auch einen Unternehmensberater, wie zum Beispiel dich, wenn man nicht mehr will. Wie führe ich das
Deine richtig Werbung
zurück?
Ist so nett für mich. Schön,
aber wie?
Wer öfters kommen.
Aber, ja, gerne. Aber wie führe ich das richtig zurück, so ein Unternehmen? Ist ja gar nicht so leicht eigentlich, oder?
Naja, zurück, die Frage ist immer, wir reden ja alle momentan über die Unternehmeninsolvenzen. Das ist leider Gottes momentan unsere Haupttätigkeit. Ja, also zu schauen, wie verhindere ich es, beziehungsweise worauf muss ich aufpassen, weil was wir auch gelernt haben ist, auch bei einer Insolvenz gilt, je mehr Geld du hast, umso besser ist es. Ja, also ich sage jedem Unternehmer, der merkt, er kommt in Schwierigkeiten, legt einmal 100.000 Euro auf die Seite, damit du nachher Krieg führen kannst, ja, weil ohne Geld kein Musi. Und das, was unser zweites Standbein ist, ist mittlerweile, und das ist auch erschreckend, dass sehr viele Unternehmen, die sehr gut, denen es momentan sehr gut geht, sagen, okay, bitte mach mir eine Unternehmensbewertung, weil ich möchte verkaufen, weil ich möchte die politischen Fehlentscheidungen nicht mehr mittragen. Ja, ist ein Original, ist nicht von mir, ist ein Originalzitat. Und das Schlimme ist, ich habe das in die letzten 2 Monate 7 Mal gehört. Ja, ich habe alle gefragt, kennt ihr euch untereinander? Aber es ist immer, ich will, die sagen das für unhöflich, ja, aber die Hauptaussage ist, ich will nicht mehr um 6 Uhr in der Früh aufstehen und bis um 8 Uhr arbeiten, damit ich dasselbe verdiene, aber dann mir weniger übrig bleibt, weil die Fehlentscheidungen der Politik mir einfach zu viel kosten. Ja. Und dann haben die Politiker in Österreich ja noch das große Glück, ja, dass finanzwirtschaftliche Bildung bei Unternehmen, und ich meine das nicht respektierlich, ja, wenn es um Gesamtzusammenhänge geht, ja, nämlich Geldmenge, EU, ja, sehr überschaubar sind. Ja. Ich erkläre Unternehmen sehr oft, schauen Sie, der Staat sagt zu Ihnen, Sie müssen erfolgreich wirtschaften. Ja. Jetzt haben wir in Österreich jedes Jahr, dass mehr ausgegeben wird, wie eingenommen wird. Wie wird das finanziert? Er nimmt dafür Kredite auf. Wie macht er das? Indem er Anleihen begibt. Wer kauft diese Anleihen? Die EZB. Woher kommt dieses Geld? Von der Druckerpresse. So. Und das ist der Grund, ja, warum Sie schlussendlich, ja, egal wie viel Sie arbeiten, nicht reicher werden. Ja, weil wir alle wissen, der als Erster das Geld bekommt, ist halt im Vorteil. Ja, deswegen finde ich auch diese Diskussion zwischen Arm und Reich immer so spannend, ja, weil die Ursache für Armut ist nicht der Reichtum der anderen, ja, frei nach Mises, sondern vielmehr, weil wir halt ein Geldmengenwachstum haben. Das ist die Hauptursache, ja, weil je mehr Geldmenge wir haben, umso weniger kann ich mir Ware kaufen. Das sind simple Gesetzmäßigkeiten, und ich finde das immer wieder spannend, wenn dann die geisteswissenschaftlichen Qualitätsjournalisten nicht in der Lage sind, die Wirtschaftsforscher und die Politiker das zu fragen, weil dann hätte man nämlich diese Ungerechtigkeitsdiskussion einmal vom Tisch und würden über andere Dinge diskutieren, nämlich endlich, wie kann man vernünftige Geldmengenpolitik machen, ohne dass wir alle ärmer werden, obwohl wir immer mehr arbeiten.
Ich muss jetzt schmunzeln, du hast ja die Anleihen erwähnt, über die Jahre ein relativ gutes Händchen gehabt, wann man was emittiert, aber delegiert über die EZB haben es dann zu ganz anderen Kursen, weil die Zinsen gefallen sind, steigen die Anleihenkurse, ist eh klar, zurückkaufen müssen und haben ein Minus gebaut. Ne? Mhm. Aber delegiert von der EZB. Also auch das ist Finanzpolitik. Ja,
ja, also wie gesagt, wenn man sich allein die Jahresabschlüsse anschaut von der EZB oder von der SNB, ja, und ich verbringe leider Zeit damit, das ist ein bisschen ein Hobby.
Ja, die sind ja sogar börsennotiert, die Schweizer. Ne?
Begonnen habe ich eigentlich so, dass ich mal von einer Regionalbank, wo ich gesessen bin, da habe ich ein Unternehmen vertreten und der hat 15% Eigenkapitalquote gehabt. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, der wirft mir jetzt diese 15% vor, dann schaue ich mir mal an, wie seine Eigenkapitalquote ist. Das war damals eine größere Regionalbank in Oberösterreich. Und ich habe das dann durchgerechnet, habe nur mal reingeschaut in den Jahresabschluss und habe gedacht, aha, okay, 20%, gut, okay, das kann ich jetzt nicht verwenden. Dann habe ich mir allerdings angeschaut, wie wird das bilanziert, ja, weil man muss schon wissen, dass Banken in Österreich, wenn sie jetzt Forderungen gegenüber Unternehmen, also aus den Einlagen haben, dann wird das unterschiedlich gerätet. Das heißt, aus 100 wird dann halt in der Bilanzsumme 80, ja, und so kommen die 20% zustande. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, ja, dass ich als Unternehmer, wenn ich einen Kredit haben will, einen Seelenstrip machen muss, wenn ich eine 30%ige Eigenkapitalquote habe, gegenüber demjenigen, der in Wahrheit 15% hat, ja, und ich dann noch dankbar bin, wenn ich das Geld bekomme. Da kann was nicht stimmen. Deswegen, es braucht, sorry, keine Banken in Österreich für effektive Allokation von Geldern, ja, und da sollte bald was Neues passieren. Alleine, es wird so nicht sein, aber Wunsch ans Weihnachtskind darf man
ja
machen.
Wir waren ja beide in den 90er Jahren Banker, ich war ja auch Banker. Da gibt es jetzt noch immer Kollegen von früher, die sagen, du willst nicht mehr bei uns in der Bank sein, weil was wir selber auch an Regulatorik übergestellt, die wollen ja das zum Teil selber nicht machen, die müssen es ja tun und das ist ja auch noch eine Kehrseite. Der Medaille sind wir eh wieder bei der Politik.
Ja. Also der Fisch fängt immer am Kopf zum Stinken an, das ist immer das Erste. Ja. Ich habe vor kurzem mit einem Vorstand…
Deswegen ist ja kein Fisch mehr.
Genau. Ich habe vor kurzem mit einem pensionierten Vorstand einer Bank sprechen können, mit dem ich mich wirklich sehr lange gestritten habe und wir haben uns dann mal zum Mittagessen getroffen und gesagt, okay, soll so sein. Ja. Und ich habe dann gefragt, betrachten Sie jetzt rückblickend Ihre Tätigkeit in der Bank, ja, mit dem, was wir da gerade alles diskutieren, ja, mit, als sinnvoll oder nicht? Ja. Und er hat dann kurz untergreifend gesagt, nein, aber ich habe sehr gut verdient.
Lieber Gerald, ich könnte stundenlang weiterreden, natürlich hochspannend und die Situation, viele Unternehmen sind zombifiziert natürlich, das wird da sicher nicht fad werden und das, ja, muss man so sagen. Du hast aber auch erwähnt, dass in Thailand leibender ist und dass da doch Sportunternehmen gibt und das interessiert dich ja, weil du gerne tauchen tust, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast. Sprechen wir auch darüber kurz.
Tauchen, deswegen zwei Dinge passieren beim Tauchen. Das erste ist, du kannst unter Wasser nicht reden. Das ist sehr von Vorteil. Und das zweite ist, es relativiert sich einiges, wenn man beispielsweise mit Tigerhaien taucht. Das heißt, wenn da ein 5 Meter Lakel auf dich zukommt, dann siehst du gewisse Stresssituationen ganz anders. Ja. Also wann immer ich merke, bei Kampfdiskussionen mit der Bank, der probiert mir unter Druck zu setzen, dann setze ich diese Analogie bewusst immer ein und sage, schauen Sie, ich war jetzt vor einem halben Jahr erst auf die Bahamas Tigerhai tauchen, glauben Sie wirklich, wenn der 5 Meter Hai auf mich zukommt und seinen Mund aufreißt und gefüttert wird, dass Sie mir da einen Stress machen können und im Übrigen schlage ich das dem Unternehmer auch vor. Also es relativiert sehr vieles, wenn man das dann richtig einordnen kann, aber das Hauptthema fürs Tauchen war damals eigentlich, dass das einer der wenigen Orte ist, wo ich nicht reden kann und auch nicht reden muss, weil Reden ist Energie und wenn es nicht gerade so was Sinnvolles ist wie mit dir, dann sollte man mit zunehmendem Alter haushalten damit.
Hast du da hin und wieder mit Christian Redl auch zu tun gehabt?
Ich habe einmal versucht, mit ihm zu tauchen, aber das ist eher ein Kampftaucher. Ja, ich bin eher der Spaziergänger. Ja, und der Christian macht ja extrem Tauchen.
Genau. Aber halt nicht mit Tigerhain, oder?
Ich glaube sogar, dass er zeitlang angeboten hat, ja, weil er auch so in dem Kamikaze-Tauchen drinnen ist. Ja, aber für mich war das eher immer entspannt runter. Ich habe auch erst sehr spät begonnen. Ja. Das heißt, ich habe mit 20-Jährigen angefangen zum Tauchen, wo ich 40 war. Dementsprechend habe ich mich angestellt. Die haben mich dann immer ausgelacht. Ja. Und für mich aber das Faszinierende war eben, diese großen Tiere zu sehen. Und wie gesagt, wenn man einmal mit Tigerhai oder mit weißen Haien getaucht hat, dann relativiert das schon vieles im Stressfaktor.
Also ich habe mal mit ihm ein Covershooting gehabt, er engagiert im Haus des Meeres, ist er mit so Haien, es waren keine Tigerhai, aber hätte er tauchen gehen sollen. Und wir haben die Nummer um 2 Tage verschieben müssen, weil er gesagt, Christian, wo ist das Foto jetzt? Er hat gesagt, na, die Haie sind so aggressiv irgendwie und er mag nicht gefressen werden gerade. Also deswegen haben wir das, ich werde es in den Shownotes verlinken, das okay. Bild, ich habe es noch, da sitzt er mit so einem Geodreieck, weißt du, was die Mathelehrer haben, das haben wir in der Schule mitgenommen. Und er geht damit tauchen und hat den Chart unter Wasser irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr das Wording, aber okay. War sehr leibend, ja. Na gut, lieber Gerald, danke, dass du mich besucht hast. Ein sehr launiger Talk, genauso wie ich es an diesem Talk heute erwartet habe. An euch da draußen danke fürs Reinhören, viel Inspiration dabei. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Danke dir, Servus. Just real.